Das Ende der Schulzeit, der Beginn einer Ehe, eine unerwartete Kündigung, die lang ersehnte Verrentung oder der Tod eines Angehörigen sind zentrale Ereignisse in unserem Leben. Doch welchen Einfluss können sie im schlechtesten Fall auf unsere psychische Gesundheit haben? Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge möchte ich mich ein wenig mit der sogenannten Lebensereignisforschung beschäftigen und euch vorstellen, inwiefern diese auch den Heilpraktiker Psychotherapie interessieren sollte. Wenn man Menschen nach wichtigen Ereignissen in ihrem Leben fragt, nennen die meisten zunächst nur glückliche Erinnerungen. Die Geburt eines Kindes, ihre Hochzeit oder die Umstände, wie sie und ihre Partner sich kennengelernt haben. Manchmal werden auch berufliche Karrieren erwähnt und schon deutlich seltener kreative Erfolge, wie eine selbstgestaltete Ausstellung oder die Veröffentlichung eines Buches oder sowas. Wirklich überraschend ist das eigentlich nicht. Gute Erinnerungen bleiben uns halt im Gedächtnis, schlechte Erlebnisse vergessen oder verdrängen wir, so gut es eben geht. Aber sind die guten Erlebnisse, an die wir uns gerne erinnern, auch die wirklich wichtigen Erlebnisse in unserem Leben? Und was heißt in diesem Zusammenhang eigentlich wichtig? Die sogenannte Lebensereignisforschung beschäftigt sich seit einigen Jahren schon mit dem Einfluss von Lebensereignissen auf die körperliche und psychische Gesundheit von Menschen. Man muss dazu sagen, die Lebensereignisforschung selbst entstand ursprünglich im Rahmen der Wirtschaftssoziologie und interessierte sich da für den Zusammenhang zwischen dem Lebenslauf eines Menschen und seinem wirtschaftlichen Handeln. Lebensereignisse wurden dabei definiert als Eckstein, aber auch Brüche in der Biografie. Der Begriff des Ecksteins ist dabei neutral. Beispielsweise kann ein solcher Eckstein der Schritt von einer Ausbildung in die erste berufliche Tätigkeit sein. Interessanter ist jedoch der Begriff des Bruches, der meist negativ verstanden werden muss. Nehmen wir mal als Beispiel die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses oder die Frühverrentung. Diese Brüche in der Biografie werden deswegen auch als kritische Lebensereignisse bezeichnet. Kritische Lebensereignisse sind jedoch nicht nur für den Wirtschaftssoziologen interessant, sondern auch für alle diejenigen, die sich mit der Entstehung von Krankheiten beschäftigen. Denn kritische Lebensereignisse sind genau diejenigen, die die erwähnten Brüche in der Biografie ja verursachen, sondern auch diejenigen, die körperliches oder seelisches Leiden verursachen. Spätestens ab diesem Moment ist die Lebensereignisforschung auch für den Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin interessant, denn auch dieser oder diese beschäftigen sich ja nicht nur mit der Behandlung, sondern auch mit der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Was genau sind also diese kritischen Lebensereignisse, die Krankheiten auslösen können? Im Großen und Ganzen kann man die kritischen Lebensereignisse in knapp sechs Gruppen unterteilen. Das erste sind die sogenannten unmittelbaren lebensverändernden Ereignisse. An erster Stelle stehen diese unmittelbaren lebensverändernden Ereignisse. Hierzu gehören beispielsweise familiäre oder berufliche Veränderungen, die ein Leben nachhaltig auf den Kopf stellen können. Zum Beispiel der Beginn oder die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, der Beginn oder die Beendigung einer Ausbildung, Heirat, Umzug, die Geburt eines Kindes oder die Verrentung. Alle diese Ereignisse können positiv und bewusst herbeigeführte Lebensereignisse sein, aber sie können ebenso gut auch als negative Veränderung verstanden werden, denn das Leben verändert sich nach diesem Eintritt der Ereignisse zum Teil nachhaltig. Nehmen wir mal als Beispiel die Geburt eines Kindes. In den meisten Fällen ist dieses Lebensereignis herbeigesehnt und bewusst herbeigeführt worden. Doch ein Kind stellt ein Leben gründlich auf den Kopf. Noch immer bedroht die Mutterschaft beispielsweise die berufliche Karriere einer Frau. Der soziale Nahraum verändert sich, kinderlose Freunde und Freundinnen fallen als Vertraute weg, weil die spezifischen Probleme des Familienlebens von diesen nicht nachvollzogen werden können. Der Umgang mit den eigenen Eltern verändert sich, das Freizeitverhalten und die Phasen der Entspannung kann man nicht mehr wie früher genießen und gestalten und auch die Partnerschaft verändert sich dauerhaft. Auf den ersten Blick fällt es schwer, in einem solchen glücklichen Lebensereignis vielleicht die Ursache für eine Erkrankung zu sehen, aber man darf nicht vergessen, dass ein solcher Umbruch Stress verursacht. Je nach Konstitution der Mutter kann sich dieser Stress auch in Form einer leichten oder schweren depressiven Verstimmung äußern. Erschwert wird dieser Babyblues eventuell auch dadurch, dass das soziale Umfeld auf eine solche Reaktion nicht angemessen reagiert, sondern Unverständnis zeigt. Eine Mutter, die sich über ihr Kind nicht freuen kann, muss eine schlechte Mutter sein. Und das gibt noch zusätzlichen Druck, weil die Frau ein besonders perfektes Verhalten demonstrieren muss. Nach solchen unmittelbaren Lebensereignissen stehen an zweiter Stelle die sogenannten normativen Ereignisse oder Entwicklungsaufgaben. In diese Gruppe fallen Lebensereignisse, denen wir uns nicht freiwillig stellen, sondern die uns entweder von außen vorgegeben werden oder die uns auf der körperlichen Ebene geschehen. Ein Beispiel für Letzteres, fangen wir damit mal an, ist die Pubertät oder die Menopause. In beiden Fällen verändert sich der Körper und sein Hormonsystem, wodurch auch die Persönlichkeit des Menschen betroffen ist und eventuell belastet wird. Im Fall der Pubertät reagieren Jugendliche zum Beispiel oft mit sozialem Rückzug, der im schlechtesten Falle zu depressiven Verstimmungen führen kann. Andere zeigen eher so manische Züge oder ein starkes Risikoverhalten. Aus dieser körperlichen Fremdbestimmung heraus entstehen Herausforderungen, die als so umfangreich empfunden werden können, dass körperliche oder psychische Beschwerden entstehen. Für die Menopause gilt das gleichermaßen. Diese kritischen Lebensereignisse finden zwar zunächst eher auf der körperlichen Ebene statt, aber sie haben trotzdem einen negativen Einfluss auf die Psyche der Betroffenen, denn Körper und Geist sind nun einmal nicht zu trennen, sondern bilden eine Einheit. In diese zweite Gruppe der kritischen Lebensereignisse werden jedoch nicht nur die erwähnten körperlichen Ereignisse gezählt, sondern auch Entwicklungsaufgaben anderer Art. Nehmen wir mal als Beispiel das Ende der Schulzeit. Mit dem Abschluss der weiterführenden Schule werden Jugendliche gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ihr weiteres berufliches und natürlich auch privates Leben betreffen. In den meisten Fällen gelingt es, dieses Lebensereignis gut zu bewältigen. In Einzelfällen kann es aber durch den Druck der Entscheidung und das plötzliche Fehlen des strukturierten Umfeldes Schule zu körperlichen oder psychischen Erkrankungen kommen. In diesen kann sich zum Beispiel unbewusst auch der Wunsch, in der Schule und in kindlicher Sicherheit zu bleiben, ausdrücken. Eine weitere Form eines normativen Ereignisses ist die sogenannte Rentenneurose. Menschen, die nach einem langen Berufsleben in den Ruhestand gehen, entwickeln nicht selten depressive Symptome oder zeigen Persönlichkeitsveränderungen. Der Grund hierfür ist die neu gewonnene Freiheit des Ruhestandes, die man zwar durchaus herbeigesehnt hat, aber trotzdem negative Wirkungen entfalten kann, wenn sie denn eintritt. So fehlt vor allem zu Beginn der Verrentung die Tagesstruktur und der soziale Kontakt am Arbeitsplatz. Hinzu kommt jedoch häufig das Gefühl, nicht zu wissen, was man mit seiner Freiheit überhaupt anfangen kann und wofür es sich ab jetzt noch zu leben lohnt. Eine dritte Gruppe der kritischen Lebensereignisse bilden die chronischen Stressfaktoren, zum Beispiel die Pflege eines chronisch kranken Angehörigen. Bei diesen handelt es sich nicht so sehr um ein isoliertes Lebensereignis, man kann hier eher von sowas wie einer kritischen Lebensereignisphase sprechen. Der negative Einfluss dieser Ereignisse liegt vor allen Dingen darin, dass die Betroffenen nicht wissen, wann sie enden. Im Beispiel der Pflege von Todkranken kommt noch hinzu, dass das Ende der belastenden Situation bewusst oder unbewusst, jedoch stillschweigend herbeigesehnt wird und sich auf diese Weise Schuldgefühle einstellen können. Über das belastende Lebensereignis selber wird aus Scham dann oft nicht gesprochen und der Körper reagiert unter Umständen mit somatischer oder psychischer Krankheit. Die vierte Gruppe der kritischen Lebensereignisse umfasst alltägliche Belastungen, die in ihrer Gesamtheit ebenfalls schädliche Wirkungen entfalten können. Hierzu gehören zum Beispiel lange Wege zum Büro, die im Auto verbracht werden, lange Arbeitszeiten, die wenig Zeit für alltägliche Besorgung lassen, die Hin- und Herfahrerei zwischen Job- und Kinderbetreuung und Ähnliches. Auch hier versteckt sich die eigentliche Belastung in der Alltäglichkeit und in der Banalität der Ereignisse. Diese entfalten ihre ungünstigen Wirkungen dadurch auch eher schleichend und hintergründig, sodass gerade Lebensereignisse aus dieser Gruppe häufig übersehen werden, weil sie im Laufe der Zeit einfach zur Normalität geworden sind. Die fünfte Gruppe der kritischen Lebensereignisse betreffen nicht nur das eigene Leben, sondern das vieler Menschen gleichermaßen. Man spricht dann von belastenden Großereignissen. Beispielsweise gehören hierzu Naturkatastrophen, eine Wirtschaftskrise, Unfälle in Kernkraftwerken oder Chemiefabriken oder ganz aktuell für unsere Situation Pandemien. Gerade unsere aktuelle Situation birgt ja Risiken der Erkrankung Einzelner, die weniger auf die Infektion mit dem Virus selbst zurückzuführen sind, sondern gewissermaßen aus der bedrohlichen Gesamtsituation heraus entstehen. Das kritische Lebensereignis besteht also im latenten Gefühl der Bedrohung, zu dem die sozialen Einschränkungen noch hinzukommen. Auch auf diese Herausforderung kann der Mensch mit psychischen Erkrankungen reagieren. Sechstens, die Nichtereignisse. Diese häufig übersehene Gruppe der belastenden Lebensereignisse bestehen darin, dass Menschen darunter leiden, dass bestimmte Dinge nicht eintreten. Ja, dass sie beispielsweise keine Kinder bekommen oder bekommen können, dass sie keine dauerhafte Partnerschaft eingehen, dass sie ihre beruflichen Ziele nicht erreichen können oder ganz allgemein ihre Lebensziele und Träume nicht verwirklichen können. So aus der Perspektive der Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl sind diese verwehrten Nichtereignisse sogar noch viel wichtiger als die zuvor genannten. Da der Mensch ein Wesen ist, das nach Sinn strebt und in seinem Leben Werte realisieren möchte, kann gerade hier die Quelle für psychische Erkrankung liegen. Wer sich tiefergehend für Viktor Frankl übrigens interessiert, den mache ich jetzt mal ganz kurz auf meinen früheren Podcast zum Thema aufmerksam. Zu den sechs genannten Gruppen der kritischen Lebensereignisse tritt zuletzt noch die der Traumatisierung im Kindheits- und Erwachsenenalter hinzu. Natürlich handelt es sich auch hierbei um kritische Lebensereignisse, aber aufgrund der Schwere und der Häufigkeit der Folgeerkrankungen, die sie nach sich ziehen, verdienen sie einfach unsere besondere Aufmerksamkeit. Unter einem Trauma versteht man ganz grundsätzlich eine körperliche oder seelische Bedrohungssituation oder einen tatsächlichen gewalttätigen Übergriff auf den Körper eines Opfers, der ohne therapeutische Hilfe üblicherweise nicht bewältigt werden kann. Hierzu gehören direkte körperliche Gewalt, Vergewaltigung, schwere Unfälle oder Kriegserlebnisse, auch wenn man in Anführungsstrichen nur Zeuge geworden ist, die Gewalt also anderen Menschen angetan worden ist. Die genannten mehr oder weniger bewusst erlebten Traumata müssen von denen unterschieden werden, welche Betroffene bereits im Kindesalter erdulden mussten und die eventuell auch nicht zur Gänze erinnert werden. Hierzu gehört der sexuelle Missbrauch und andere Gewalttätigkeiten, aber auch seelische Traumatisierung durch Vernachlässigung oder soziale Isolation. Die Menge an nachhaltigem Leiden, die ein Trauma verursacht, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Hier ist zunächst der sogenannte Grad der Unkontrollierbarkeit zu nennen. Wie sehr ein Ereignis die oder den Betroffenen traumatisiert, hängt also davon ab, wie sehr er oder sie die traumatisierende Situation noch beherrscht bzw. beherrschen konnte oder sich von ihr distanzieren kann. Die Traumatisierung, die ein Kind erleidet, ist deswegen so krankmachend, weil der kindliche Körper dem Trauma vollständig ausgeliefert ist, da das Kind über keine Ressourcen und Lebenserfahrung verfügt, um das Erleben abzumildern. Der sogenannte Wirkungsgrad einer Traumatisierung hängt hingegen von der Anzahl oder der Menge der Lebensbereiche ab, welche durch den Angriff auf den Körper berührt werden. Eine einmalige Verletzung erweist sich dann als weniger schwerwiegend als wiederholte oder regelmäßige Misshandlung. Finden diese auch noch im häuslichen Bereich statt, ist der Schaden ebenfalls größer, als wenn der Übergriff an einem neutralen Ort geschieht, wie in der Schule oder so. Ein Ort zumindest, der nicht als sicher und behütet wahrgenommen wird. Fassen wir mal zusammen. Traumatisierungen stellen eine besonders schwere Form eines kritischen Lebensereignisses dar. Die negative Wirkung auf die Gesundheit trifft häufig mit großer Verzögerung auf. So können bei einer posttraumatischen Belastungsstörung unter Umständen Jahre vergehen, bevor sich das Geschehen in Form von plötzlichen Erinnerungen wieder aufdrängt. Die nennt man dann Flashbacks. Wichtig ist für euch, traumatische Störungen sollten nur von speziell ausgebildeten Fachleuten behandelt werden. Solltet ihr irgendwann einmal mit einer solchen Störung konfrontiert werden, solltet ihr die Patienten darüber aufklären, ihnen aber dann spezialisierte Hilfe vermitteln. Mit welchen kritischen Lebensereignissen werden Heilpraktiker Psychotherapie jedoch vermutlich eher konfrontiert? Wie wir festgestellt haben, gibt es eine Vielzahl an kritischen Lebensereignissen, die zu psychischen Belastungen und Erkrankungen führen, weswegen die Menschen die Hilfe eines Heilpraktikers in Anspruch nehmen. Statistisch gesehen stehen in Deutschland hierbei an erster Stelle die Auswirkungen von Trennungen, Scheidungen und Arbeitslosigkeit. Auch wenn die Scheidungsrate in Deutschland seit etwa 10 Jahren zurückgeht, liegt sie noch immer bei knapp 40% der geschlossenen Ehen. Besonders für Frauen nach der Lebensmitte stellt eine Scheidung nach wie vor ein beträchtliches finanzielles und gefühlt existenzielles Risiko dar, auf das sie häufig mit depressiven Verstimmungen reagiert. Die nicht selbstgewählte Arbeitslosigkeit durch Kündigung kann ebenfalls schwere Belastungen nach sich ziehen, die gesellschaftlich ganz häufig unterschätzt werden. Besonders die Langzeitarbeitslosigkeit ist eine ernstzunehmende Bedrohung von Leib und Leben. Das haben die Studien des Düsseldorfer Sozialmediziners Johannes Siegrist belegt. Hinzu kommt, dass Langzeitarbeitslose in den Augen der Öffentlichkeit oft marginalisiert werden und man ihnen vorwirft, an ihrem Unglück selber schuld zu sein. Faule Sau ist dann so ein Vorwurf, was aber in vielen Fällen gar nicht der Wahrheit entspricht. Hierdurch entsteht natürlich nochmal ein Leidensdruck, der sich eben in Krankheit ausdrücken kann. Warum aber reagiert ein Mensch auf ein kritisches Lebensereignis mit Krankheit und Leiden und warum steckt es ein anderer einfach so weg, könnte man sich jetzt fragen. Die beiden Begriffe hierzu heißen Vulnerabilität und Resilienz. Vulnerabilität bedeutet wörtlich übersetzt Verletzbarkeit oder Verletzlichkeit. Jeder Mensch verfügt über bestimmte Grenzen, wie viel Schmerzen oder Leid er oder sie ertragen kann. Wird diese Grenze überschritten, können die Stressoren, also die oben erwähnten kritischen Lebensereignisse und Traumatisierung, so belastend werden, dass Krankheiten entstehen können. Die Kehrseite des Ganzen ist die Resilienz, also der Grad der psychischen und körperlichen Widerstandskraft gegenüber den Stressoren. Die Vulnerabilität ist gewissermaßen ein Schicksal, wenn man so will. Sie wird durch genetische Faktoren, die Ernährungsweise und den gesamten Lebensstil bestimmt. Zusätzlich ist sie auch ein Produkt aus kindlicher Erziehung und Erfahrung. Der Grad der Vulnerabilität ist individuell und kann von Mensch zu Mensch sehr deutlich voneinander abweichen. Schmerz und Leiden sind subjektiv und können nicht objektiviert werden. Die gute Nachricht jedoch lautet, dass die Resilienz wiederum gestärkt werden kann. Hierzu gibt es Angebote, die von Ernährungs- und Sportberatung über Entspannungs- und Achtsamkeitstherapien bis hin zum Lebenscoaching reichen. Mit einer entsprechenden praktischen und theoretischen Ausbildung können sich auch Heilpraktiker Psychotherapie auf diesem Gebiet sehr wertvoll betätigen. Viele kritische Lebensereignisse können zusätzlich präventiv behandelt werden, wenn die Bereitschaft zur Beratung oder zum Coaching besteht, was natürlich nicht immer der Fall ist. Hierzu gehören vielfältige Angebote, die in Deutschland von kirchlicher, staatlicher oder anderer dritter Seite angeboten werden. Wichtig sind bis heute die telefonische Seelsorge, Elternkurse, das Müttergenesungswerk, Studien- und Erziehungsberatung, Selbsthilfegruppen ebenfalls. Ne, da gibt es auch unterschiedliche, also die unterschiedliche Ausrichtungen haben. Leider werden diese Angebote häufig nicht oder erst zu spät wahrgenommen, weil wir in einer kompetitiven Gesellschaft leben und die Inanspruchnahme von Hilfe häufig mit Schwäche verwechselt wird. Das ist traurig und bis heute so. Da sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Sendung drüber machen, über dieses Thema. Sind kritische Lebensereignisse dann doch eingetreten oder beginnen sie ihre schädliche Wirkung zu entfalten, existiert auch hierfür ein dichtes Netzwerk von Hilfsmaßnahmen. Hierzu gehört der Frauennotruf, die psychosoziale Notfallversorgung der Kommunen und beziehungsweise der Gesundheitsämter oder die Maßnahmen des Kinderschutzes durch die Jugendämter. Haben die kritischen Lebensereignisse schließlich psychische Erkrankungen zur Folge, kann der Heilpraktiker Psychotherapie hierfür spezielle Angebote entwickeln. Hierbei solltet ihr jedoch, das habe ich schon mal gesagt, wie der berühmte Schuster bei seinen Leisten bleiben. Macht nur solche therapeutischen Angebote, die ihr sicher beherrscht und fügt euch dann auch noch in das bereits bestehende Netzwerk an Hilfsangeboten ein. Ihr seid also keine Konkurrenz zu den anderen Angeboten, sondern eine Ergänzung. Das ist wichtig, das auch dem Patienten zu vermitteln. So, fassen wir am Schluss nochmal zusammen. Für Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker Psychotherapie ist die Beschäftigung mit der Lebensereignisforschung wichtig. Vor allen Dingen in der Anamnese vor Beginn der eigentlichen Therapie sollten kritische Lebensereignisse sehr detailliert erfragt werden, da sie in ihrem Zusammenhang mit der aktuellen Beschwerdelage stehen können. Hierzu findet man im Internet vorgefertigte Fragebögen, die man kostenlos oder manchmal auch gegen Gebühr runterladen kann bzw. die verkauft werden. Insbesondere sollte man hierbei auf Anzeichen von posttraumatischen Belastungsstörungen achten, ganz wichtig. Falls ihr eine posttraumatische Belastungsstörung vermutet, sollten die betroffenen Personen unbedingt an Fachleute für die Behandlung solcher Störungen überwiesen werden. Ich hoffe, ich konnte euch auch dieses Mal so ein paar neue Gedanken oder Ideen vermitteln. Wenn ihr euch die Sendung gefallen hat, empfehlt mich gerne weiter. Lieben, lieben Dank dafür. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Und ich verbleibe, euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.